Im Matthäusevangelium hören wir: Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Ischariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Ihr Lieben, Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Das ist zwar jetzt ein anderes Wort als das, was ich gerade gelesen habe, und es steht im Johannesevangelium, aber dieses Wort rief ein Pfarrer aus seiner Zelle 20.000 Gefangenen zu. Und einer dieser Gefangenen sagte später: Er hat mich durch diesen Ruf gerettet, denn von da an wusste ich, dass doch einer bei mir ist. Jahre später ließ sich jemand taufen, der ein Kommunist und Freidenker war, der 7 Jahre lang im Konzentrationslager war und dort das Evangelium durch diesen anderen Pfarrer hörte, der da diesen 20.000 Gefangenen das Bibelwort zurief. Er ließ sich taufen, als er dann wieder in der Freiheit war. Diese Geschichte dieses Pfarrers ist mir, sage ich mal, räumlich nahe. Geschichtlich bin ich weit weg von ihm, aber räumlich relativ nahe, denn es geht um Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald, Pfarrer gewesen im Hunsrück in einem Nachbardorf, wo ich eigentlich herkomme. Paul Schneider, weil er sich dem NS-Regime nicht beugte und seiner Ausweisung aus dem Rheinland nicht Folge leistete, kam in Schutzhaft und von da aus ins KZ nach Buchenwald. Dort verbrachte er viele Monate in Einzelhaft im Bunker, weil er die Hakenkreuzfahne nicht grüßte und seinen Hut nicht oder seine Kappe nicht abnahm. Und aus dieser Zelle heraus, aus diesem Bunker heraus, rief er den Mitgefangenen Bibelworte zu und versuchte zu predigen. Mehr als einen hat er damit das Leben gerettet. Auch einem, der unterwegs war, in den Zaun, in den elektrischen Zaun hineinzulaufen, rief er ein Bibelwort zu, der wurde berührt, kehrte um, überlebte. Paul Schneider nicht. Bei jedem Bibelwort, das er ausrief, wurde er sofort geschlagen. Er war so zerschunden, dass nichts mehr an ihm heil gewesen ist und an den Folgen letztendlich daran starb. Am 18. Juli 1939. Und gestern, am 20. Juli 1944, versuchten einige, die, denke ich, schon auch mit ihrem Gewissen gerungen haben, was denn rechtens ist, und dann dem Gewissen, ihrem Gewissen folgten, zu sagen: Es ist zwar Schuld, einen Anschlag zu verüben, aber es ist eine noch größere Schuld, nichts zu tun. Der Anschlag ging fehl und die Verantwortlichen wurden verhaftet und hingerichtet. Gestern haben wir daran gedacht. Und heute hören wir in unserem Predigttext von Jesus, der auf die Menschen schaut, und dann heißt es hier im Luthertext: und es jammerte ihn. Jesus hatte Erbarmen mit den Menschen, die er dort sah. Und er stellt fest, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten, orientierungslos, hilflos, alleingelassen, auf sich gestellt und damit überfordert und unfähig, mit ihrem Leben durchzukommen. Sie waren geängstet und zerstreut. Ihr Lieben, wenn wir das heute auf uns hin hören und wenn wir um uns herum schauen, dann wäre es fatal zu sagen: Wir brauchen wieder einen starken Mann. Was wir brauchen, ist einen guten Hirten, aber nicht einen starken Mann. Wir dürfen die gewonnene Freiheit, den Frieden, die Demokratie nicht preisgeben. Rufe und Forderungen nach einem starken Mann, egal wo, in welchen Gesprächen, müssen wir mit einem klaren Nein entgegentreten. Und wenn schon die Rede von einem Hirten ist, dann kann es nur einer sein. Dann kann es nur Jesus Christus sein und niemand sonst. Und dann geht es um das Himmelreich, das nahe herbeigekommen ist mit ihm. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, das nicht geprägt ist von Macht und von Herrschaft und von allen weltlichen Gedanken. Das Reich Gottes kennt keine Untertanen, sondern Erben und Miterben, Söhne und Töchter Gottes in Jesus Christus. Und so ist Jesus gekommen, um das Himmelreich, um das Reich Gottes unter uns sichtbar zu machen und sichtbar werden zu lassen. Auch um den Herzschlag des himmlischen Vaters und dessen Reiches zu vermitteln. Es jammert ihn, als er die Menschen sah und sieht. Ich glaube, der Zustand von damals ist nicht wirklich besser geworden. Er sieht die Menschen, er sieht uns. Er sieht uns, dass wir ohne ihn, ohne Orientierung sind. Dass wir ohne die innere Mitte sind. Menschen auf der Suche. Menschen in der Irre. Menschen, die ohne Christus in die Irre gehen und Menschen, die aus dieser Irre nicht heraus wollen. Jesus sieht sein Volk, er sieht auch die Kirche, er sieht die großen Kirchen, die mal wieder weiter schrumpfen, wie wir es in dieser Woche wieder gehört haben. Und er sieht uns. Er sieht uns, wie er auch die Jünger damals sah. Er sah sie und er bat sie, um Arbeiter für die Ernte zu beten. Eigentlich merkwürdig. Er hätte sie doch senden können, das tut er ja auch. Jesus sendet die Jünger ja auch, aber er weiß, zum einen 12 sind für diese große Arbeit immer noch nicht genug. Deshalb sollen sie auch beten, dass es mehr werden. Aber gleichzeitig hat das Gebet ja noch etwas ganz anderes, nämlich indem Jesus sie einlädt, dafür zu beten, dass Arbeiter in diese Ernte gesendet werden, richten sie sich im Gebet aus auf Gott. Sie führen ja keine Selbstgespräche, sondern sie richten sich aus auf Gott und bitten Gott um Arbeiter für die Ernte. Und was geschieht, indem sie das tun? Was geschieht, wenn wir das tun? Gott öffnet unser Herz für seine Anliegen. Er öffnet unser Herz für die Menschen. Er bringt sie uns näher. Er zeigt uns seine Liebe zu den Menschen, egal wer sie sind. Das ist das Erste, was auch im Gebet passiert. Er nimmt uns mit hinein, er schließt unser Herz auf, er gibt uns etwas von seinen Gedanken, von seinem Erbarmen für die Menschen, für seine Anliegen, für seine Ernte. Und damit wird es nicht nur zu Gottes Anliegen, sondern auch zum eigenen Anliegen, dem wir uns identifizieren. Und das Zweite ist, im Gebet kann es durchaus sein, dass du selber die Antwort deines Gebetes wirst. Dass du selber ein Teil, wie die Jünger, wirst, Arbeiter in dieser Ernte. Dass du dich rufen lässt. Und das geht, weil du dich damit identifizieren kannst. Weil es nicht mehr fremd und fern ist, sondern durch das Beten in der Gegenwart Gottes nahe kommt. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Und er beginnt mit den 12. Die Ernte ist groß und Gott der Vater beginnt mit einem, mit Jesus. Und er ruft zuerst 12, dann 70 und dann werden es mehr. Verachten wir nicht die kleinen Anfänge, die Anfänge, die Gott setzt. Die Jünger hätten sagen können, Jesus, wir sind 12. Was können wir schon ausrichten? Was können wir schon tun? 12 Nasen, die wir sind. Und schau uns mal an, Zöllner, Fischer und was weiß ich. Wenn ich mir so die 12 angucke, da war kein einziger Doktor, kein einziger Professor, kein Akademiker, nichts dabei. Keiner, der irgendwo hoch angesiedelt war. Menschen wie du und ich, ganz gewöhnliche, einfache, natürliche Menschen. Und Jesus sagt, ihr geht, mit euch fange ich an. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und was kann daraus erwachsen? Wir sehen es selber hier bei uns. Verachtet nicht die kleinen Anfänge. Warum? Wenn sie von Gott geboren sind, dann liegt sein Segen darauf. Dann öffnet er die Türen. Dann bereitet er den Weg. Und manchmal muss man länger beten und hören, bis Türen sich auftun. Aber wichtig ist, damals die 12, wie heute wir, dass wir nicht aus eigener Kraft gehen und in dem Ermessen der eigenen Kraft, sondern im gehorsamen Vertrauen darauf, dass Christus dabei ist und dass er selbst sein Werk tut mit dir. Ihr Lieben, war es damals Pfarrer Schneider, der Verzweifelte in Buchenwald rettete? Nein. Das wusste er auch. Aber er wusste, dass das Wort Gottes, das er ausspricht, Kraft hat. Dass Gott Kraft hat, etwas zu tun. Und darum war er gehorsam und sprach das Wort aus. In dem Vertrauen und in dem Gewissen, dass Gottes Geist durch die ausgesprochenen Worte der Schrift Menschenherzen berührt. Und das geschah. Nicht bei jedem. Aber alle hätten alle überlebt. Und alle gefragt werden können, hätten gesagt, auch wenn wir mit der Gesinnung und der Theologie oder dem Christentum, das Paul Schneider verkörperte, hätten wir nichts anfangen können. Aber die Achtung vor ihm, die hatte jeder. Warum? Weil er Achtung vor Gott hatte. Und aus dieser Achtung den Menschen begegnete. Und so entfaltete Gott die Kraft des Wortes, seines Wortes, der Schrift, wie das ausgesprochene Wort durch Menschenmund. Nicht anders ist es auch heute bei uns. Gott möchte nicht mehr als unseren Gehorsam und als unser Vertrauen, dass wir den Mund auftun, das Wort sagen, das er uns in den Mund gibt, das Schriftwort aussprechen, was er uns aufs Herz legt, oder das tun, was er uns zeigt. Das und was daraus geschieht, ist nicht in unserer Hand. Es ist Gottes Sache. Aber uns will er darin gebrauchen. Auf diesen Text, den wir heute als Predigttext haben, da bin ich schon einmal aufmerksam geworden. Vielleicht der ein oder andere von euch auch, nämlich am 6. Juli war ein Vers daraus der Lehrtext in den Losungen. Macht krank gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr Lieben, Jesus verlangte nicht mehr und nicht weniger als das, was er den Jüngern hier sagte und was er selber tat. Das haben sie gesehen. Sie haben es erlebt, indem sie mit Jesus wanderten und gingen. Genau das. Er machte Kranke gesund, weckte Tote auf, machte Aussätzige rein, trieb Dämonen aus. Und was spricht er damit aus? Dass die Jünger so auf ihn und auf den Vater im Himmel vertrauen sollten, wie er es tat. Und was wir nicht lesen, ist, dass Jesus den Jüngern eine Technik weitergab, wie sie denn Kranke heilen sollten, gesund machen sollten, wie sie Tote auferwecken sollten, wie sie Dämonen austreiben sollten, wie sie Aussätzige reinmachen sollten. Er lehrte sie keine Technik. Ja, er lebte es ihnen vor und sie schauten sich das ab, das ist gewiss. Aber ich glaube, das Erste, was Jesus seine Jünger lehrte, war die Notwendigkeit des Vertrauens und des Hörens auf Gott, den Vater. Als Jesus selber heilte, tat er das nicht immer auf dieselbe Art und Weise, sondern da war er ganz kreativ. Und ich glaube deshalb, weil er den Vater im Himmel so kreativ sah, was er tun sollte. Von sich aus auf die Idee kommen, jemanden einen Speichelbrei auf die Augen zu machen, das braucht schon viel Fantasie. Ich denke, er sah, hatte den Eindruck von Gott, vom Vater her das zu tun. Und so bei allen anderen Dingen auch. Und was wir nicht hören, sind lange Gebete, sondern Worte, die Jesus ausspricht, in Vollmacht. Weil er wusste, mit wem er in Verbindung stand. Mit dem Vater im Himmel. Mit dem, der der Herr des Himmelreiches ist. Wir selber, wenn wir das lesen, wenn wir das hören, ja, wenn wir eigentlich in der Nachfolge Christi mit da hineingenommen sind, glaube ich, tun uns schwer. Weil uns das so fremd und so fern geworden ist. Und wir fragen uns, ist das richtig so? Aber ihr Lieben, wenn Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann gilt auch sein Auftrag heute noch genau so. Auch wenn wir Ärzte haben, wenn wir Psychologen haben, Therapeuten haben, wenn wir Medizin haben, der Auftrag steht. Wir werden genauso gesandt, wie die Jünger gesandt wurden. Und wir sind wie die Jünger, einfache Menschen, mit der Erkenntnis, denke ich, eines Martin Luthers, der sagte, mit unserer Macht ist nichts getan. Jesus sendet seine Jünger zunächst einmal zum Hause Israel, nicht zu den Heiden und nicht zu den Samaritern. Warum? Weil er zunächst einmal vom Vater zu den Israeliten gesandt ist. Die Ausweitung kommt später, nach Pfingsten. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, da werden die Jünger beauftragt, zuerst in Jerusalem, dann im Umfeld und in Samaria und zu den Heiden zu gehen, in alle Welt hinaus. Aber was macht Jesus deutlich? Es gilt immer darauf zu hören, was er uns sagt und wohin er uns sendet. Nicht wohin meinen wir gehen zu sollen, oder zu tun, was wir denken, sondern danach zu fragen, zu hören, was ist eigentlich Gottes Wille? Wohin zieht er uns? Was zeigt er auf? Auch wenn es uns befremdlich erscheint. Auch wenn wir dieses Glaubensleben verlernt haben oder größtenteils verlernt haben. Auch wenn wir es überwiegend auf das gepredigte Wort begrenzen. Ihr Lieben, wir verarmen im gelebten Glauben und an Erfahrungen Gottes, weil wir heute mit unseren Maßstäben, mit unserer wissenschaftlichen Erkenntnis alleine herangehen. Voranzuschreiten in wissenschaftlicher Erkenntnis ist gut, aber es hebt Gottes Wort und seinen Auftrag für uns nicht auf. Noch immer will er uns senden, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Das gehört zum Auftrag in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen. Ebenso wie die Weisheit des Heiligen Geistes, die er uns gebraucht, der uns Grenzen setzt, wo anderes hilfreich, sinnvoll und notwendig ist, wie das eben genannte Ärzte, Therapeuten, Medizin und so weiter. Ein Lernfeld bei uns in der Gemeinde ist durchaus das Segnungsangebot nach Gottesdiensten. Aber eben auch, um Gebet zu bitten. Rechnen wir damit, dass Gott durch uns sein Reich sichtbar macht und auch Wunder geschehen lässt, wo er sie bewirkt. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, werden wir im Glauben wachsen, werden durchaus Dinge erleben, die nicht in unserer Verfügungsgewalt stehen, werden auch erleben, dass das Erbetene scheinbar ausbleiben kann. Und das ist, weil es nicht unsere Sache ist, sondern letztendlich Gottes Entscheidung. Der aber weiß, was gut ist und wozu das eine oder das andere dient. Wenn wir hier hören, immer wieder mal im Neuen Testament, dass Jesus alle heilte, dann sind es doch die, die zu ihm gebracht worden sind. Andere erfuhren das nicht. Aber niemand ist bei Gott vergessen. Denn darum geht es doch auch, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, betet darum, dass noch mehr Arbeiter sich in die Ernte rufen lassen, in den Dienst des Reiches Gottes sich stellen lassen, damit noch viel mehr Menschen sehen, schmecken, erfahren können, die Güte Gottes, die Kraft Gottes und das, was er mit deinem Leben getan hat und tut und was er mit anderen Leben auch tun will. Damit die Liste, die hier aufgezählt ist von den 12 Aposteln, am besten unendlich lang wird. Amen.